Erde die Menschen so weit verführen, dass sie sich selbst gegenseitig vernichten. Und der Teufel hatte es gewagt, Jesus selber herauszufordern. In der Wüste, als Jesus fastete, ist er ihm begegnet. Er hat ihn versucht, auch zu verführen. Hier in dem Lied wurde das dargestellt, wie ein Ringkämpfer, wie ein Boxer, ein himmlischer, ein kosmischer Boxkampf zwischen Jesus und dem Herausforderer Luzifer. Und als Luzifer die Regeln gehört hat, hat er gesagt, oh, Schande, Schmach, Krankheiten, Zerstörung, das ist meine Welt. Aber er ist dem erlegen, was so viele, die mit Arroganz zu kämpfen haben, erlegen sind. Die hören nur den ersten Teil. Gott hat gesagt, auf ihn lege ich, auf Jesus lege ich all die Schuld der Welt, all das, was sie zerstört, all das, was sie von mir trennt. All das lege ich darauf. Paulus geht im Korintherbrief sogar so weit, dass er sagt, Jesus wurde für uns zur Sünde gemacht. Nicht nur Jesus hat unsere Schuld auf sich geladen, sondern er wurde die personifizierte Sünde. Und Jesus hat das mit sich machen lassen. Er hat in diesem Boxkampf die Fäuste runtergenommen und die Schläge des Satans trafen ganz, ganz tief. Und so ging Jesus zu Boden. Oder, wenn wir das Bild verlassen in der Realität, so ging Jesus ans Kreuz. Er hat sich schlagen lassen. Er hat sich verspotten lassen. Und da hing er. Und in dem Lied heißt so, the Father, also der Vater, drehte seinen Kopf weg. Jesus ruft aus am Kreuz, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er spürt diese tiefe Trennung von Gott, die er auf sich nimmt. Aber dann passiert etwas, womit der Satan überhaupt nicht gerechnet hat. Ja, noch nicht einmal, womit damals die Jünger gerechnet haben, die so lange mit Jesus unterwegs waren. Für die ist ja eine Welt zerbrochen. Jesus ist am Kreuz gestorben. Es ist alles aus und vorbei. Die haben sich zerstreut. Und dann fängt Gott an zu zählen. 10, 9, 8. Steht nicht so genau in der Bibel. In dem Lied ist das so. Jesus, sagt die Bibel, ist hinabgestiegen in das Reich des Todes. Und am dritten Tag auferstanden von den Toten. Er hat die Mauer des Todes durchbrochen. Er hat am Kreuz den Tod die Macht genommen. Am Kreuz der Sünde die Macht genommen. Am Kreuz alles Zerstörerische in unserem Leben die Macht genommen. Jetzt gibt es so viele Menschen mittlerweile in unserem angeblich christlichen Abendland, die sagen, ja, ist ja alles so ein schönes, nettes Bild. Also nett ist das Bild überhaupt nicht. Und ein Bild erst recht nicht. Es ist die Wahrheit. Es ist die Wahrheit, die die Bibel erzählt. Die Dimension der Zerstörung der Sünde ist wahr. Da muss man gar kein großer Prophet sein, um zu sehen, wo wir als Menschheit hinlaufen. Das kann im Großen sein, dass man sagt, als ich zur Schule ging, und das ist schon eine ganze Ecke her, wurde schon gesagt, wegen Alterspyramide, dass die Renten unsicher werden. Da wurde schon gesagt, dass mit unserem Wirtschaftssystem, das wird irgendwann mal einen Big Bang geben, einen großen Knall geben, was wir ja im Kleinen schon mal ein bisschen erlebt haben, was die Finanzkrise mit dem Immobilienmarkt anbetrifft. Solche Sachen, es ist alles eigentlich schon weitgehend klar und trotzdem laufen wir direkt drauf zu. Irgendwie sind wir Menschen nicht in der Lage, da eine Kehrtwende oder einen anderen Weg einzuschlagen. Und da sagt Gott, ich lasse euch nicht allein. ich lasse euch als Menschheit nicht allein. Und ich lasse dich persönlich nicht allein. Wenn es in deinem Leben so ausschaut, dass du da im Begriff bist, dein Leben an die Wand zu fahren und du sagst, alles, was ich mache, führt letztendlich zu keinem großen Ergebnis, dann habe ich eine gute Nachricht heute Morgen für dich. Ich habe eine Osternachricht für dich. Jesus ist derjenige, der diese Wende, diese Veränderung schaffen kann. Er ist derjenige, der in deinem Leben Neuanfang setzen kann. Ja, es wäre ja schön, wenn das wirklich so wäre. Ich glaube, dass es wirklich so ist. Es wurde ja viel unternommen von allen möglichen Seiten, zu beweisen, ob die Auferstehung, die wir an Ostern feiern, wahr ist oder nicht wahr ist. Ich habe gestern erst im Fernsehen einen Artikel gesehen, wo es darum ging, ja, wie ist das mit der Auferstehung? Ist das wahr? Und da wurden alle möglichen Fakten beleuchtet. Das, wo sie sich am meisten aufgehalten haben, war das sogenannte Turiner Grabtuch. Dieses Turiner Grabtuch beweist doch die Auferstehung. Ich habe gedacht, was soll das beweisen? Also das beweist, dass da jemand mal drin lag in diesem Grabtuch. Ich würde auch gern die Auferstehung beweisen, aber auf der Ebene, glaube ich, da sind alle Mühen vergeblich. Man kann so viel Grabtücher auseinandernehmen, wissenschaftlich sich betrachten, das wird nicht zum Ziel führen. Ich habe selber gerne mal so einen indirekten Beweis geführt. Ich habe mich sehr intensiv mit der Auferstehungsfrage beschäftigt. Kennt ihr Sherlock Holmes? Sicher noch, ja. Also diese Romanfigur Sherlock Holmes besticht ja durch seine Genialität, weil er auf Sachen kommt, auf die sonst keiner kommt und dadurch Kriminalfälle löst. Und der Autor, der diese Romanfigur Sherlock Holmes sich erdacht hat, der hat Sherlock Holmes mal sagen lassen, wenn man sich eine Sache, einen Fall betrachtet und alle Möglichkeiten, wie etwas passiert ist, ausschließt, dann und es nur noch eine Sache übrig bleibt, dann ist diese Sache wahrscheinlich die Wahrheit und ist sie noch so undenkbar. Und in der Richtung bin ich mal rangegangen und hab versucht, Menschen die Auferstehung zu beweisen. Ich bin hergegangen und weil es auch darüber Berichte, Leute gibt, die darüber zum Glauben gekommen sind. Ein Reporter, der Vorname fehlt mir jetzt, Lee heißt er mit Nachnamen. Ein Gerichtsreporter aus New York ist darüber zum Glauben gekommen oder Josh McDowell ist darüber zum Glauben gekommen. Die haben sich hingesetzt und gesagt, ich beweise den Christen, dass sie falsch liegen, anhand von historischen Tatsachen. Und die haben dann eine Sache nach der anderen überprüft. Die Jünger haben angeblich den Leichnam Jesu gestohlen. Da hat er festgestellt, Moment, der wurde doch bewacht von römischen Legionären, weil eben die Machthaber der damaligen Zeit Angst gehabt haben, dass die Jünger den Leichnam klauen. Aber deswegen haben die dafür gesorgt, dass der Leichnam bewacht wurde. Die Jünger fallen aus. Dann gab es eine ganz verrückte Idee, dass die jüdischen Machthaber den Leichnam geklaut haben. Aber das ist schon mal sowieso Irrsinn, weil als die Christen dann hergekommen sind und gesagt haben, hey, unser Jesus ist auferstanden, hätten die Machthaber, die jüdischen Machthaber der damaligen Zeit den Leichnam gehabt, hätten die ihn vorgezeigt und gesagt, guckt, da ist er. Dann gab es so ganz, ganz verrückte Ideen wie, ja, das ist eine Sabbat-Komplott-Theorie. Eine Passa-Komplott-Theorie. Also, Jesus hat das Ganze inszeniert. Er wollte als Messias auftreten. Und deswegen hat er geschaut im Alten Testament, was für Prophezeiungen muss ich alle erfüllen und hat die alle nach und nach erfüllt. Und das Letzte, was er tun musste, war zu sterben und auferstehen. Und dann hat er sich eben so eine Mixtur besorgt, die ihn dann in ein Koma versetzt hat, dass es so aussah, als ob er tot ist. Und dann sollen sie ihn ins Grab gelegt haben und in der Kühle des Grabes ist er dann wieder wach geworden. Also solche Theorien. Und wenn man sich die im ganz genau anschaut, dann merkt man, wie weit hergeholt das alles ist. Und so kann man eigentlich logisch eine Sache nach der anderen ausschließen und kommt zu dem Ergebnis, es bleibt eigentlich nur noch eine Sache übrig. Jede Theorie. Ich habe mal den Test gemacht. Ich war mal in Münster in einen Studentenkreis eingeladen. Das waren knapp 20 Studenten. Und ich habe die herausgefordert. Kommt, wir schreiben mal alle Theorien auf, die ihr mal gehört habt oder die ihr selber vertretet, was passiert sein könnte, damit die Auferstehung nicht wahr ist. Und wir haben es geschafft, anhand der Bibel jede dieser Theorien zu widerlegen. Es ist keine einzige Theorie stehen geblieben. Aber soll ich euch sagen, deswegen hat sich trotzdem noch keiner bekehrt. Ich glaube, die ganze Arbeit ist faszinierend, aber der Kern ist, wenn ich jemanden beweisen will, dass die Auferstehung wahr ist, dass Jesus lebt, wisst ihr, was da das Beste ist? Wenn ich jemanden beweisen will, dass Emé lebt, was ist das Beste, das ich dann mache? Ich will das Tobias beweisen. Was mache ich? Ich hole mir Tobias hierher und stelle, du, das ist Emé. Und stelle die beiden vor und dann können sie sich direkt miteinander unterhalten. Und so ist es mit Jesus auch. Wisst ihr, wir können viel mit Menschen darüber diskutieren, ob die Auferstehung wahr ist oder nicht, wie das mit der geistlichen Welt ist, ob es einen Teufel gibt oder nicht. Wir können viel darüber diskutieren, ob das am Kreuz wirklich für uns gilt oder nicht. Das Entscheidende ist doch, dass Menschen diesen auferstandenen Jesus begegnen. Das ist doch das Entscheidende. Und deswegen kommt es ganz sehr, sehr klar darauf an, Menschen in Verbindung damit zu bringen. Und als ich mir das so überlegt habe, ist mir so durch den Kopf gegangen, aber wie real ist eigentlich der Auferstandene in unserem Leben? Wie real ist der Auferstandene in deinem Leben? Wann bist du Jesus das letzte Mal begegnet? Wann bist du das letzte Mal Jesus begegnet? Wann? Ich hoffe doch heute Morgen im Gottesdienst hier. Oh. Wenn du Jesus heute Morgen nicht begegnet bist, hast du jetzt die Chance, ihm zu begegnen? Sag ihm einfach, Jesus, so lange schon mit dir unterwegs, aber ich weiß nicht, wann bin ich dir das letzte Mal wirklich über den Weg gelaufen? Herr, ich will dir heute Morgen über den Weg laufen. Begegne mir. Zeig mir, dass du da bist. Wie kann man Jesus begegnen? Ich habe mal einen Satz, eine These aufgestellt. Ich habe gesagt, lebe so, dass du erlebst, dass Jesus lebt. Lebe so, dass du erlebst, dass Jesus lebt. Nochmal langsam. Lebe so, dass du erlebst, dass du erleben kannst, dass Jesus lebt. Das hat ja drei Teile. Lebe so, also das hat irgendwas Aktives zu tun. Ich bin irgendwie gefordert, so zu leben, dass ich was bemerken kann. Dass ich erleben kann, wie Jesus lebt. Ich will das an drei Beispielen praktisch machen, ganz kurz. Wo kannst du Jesus begegnen? Das erste ist, rede mit ihm. Das ist das, was ich mit Tobias und Emé vorhin sagen wollte. Wenn wir Leuten zeigen wollen, dass Jesus lebt, dann können wir viel diskutieren, aber besser ist es, sie in Verbindung mit ihm zu bringen. Wenn du Jesus selber begegnen willst, dann fang an, wieder mit ihm zu reden. Wie lange ist es her, seitdem ihr euch das letzte Mal unterhalten habt? Gebete können sehr unterschiedlich ausschauen, aber Gebete haben ein wesentliches Merkmal. Ein Gebet besteht aus Reden und Hören. Gebet ist keine Einbahnstraße. Gebet meint nicht, ich erzähle ein paar schöne Geschichten in der Stille, wo keiner zuhört, vielleicht hört ja Gott zu und damit war es das, sondern Gebet meint, dass Gott die Chance kriegt, auch zu antworten. Und glaub mir, Gott will dir antworten. Das ist ja das Spektakuläre, warum Christen, die ihren Herrn wirklich kennen, selbst in der Verfolgung plötzlich so stark wirken. Warum haben sich Menschen zu Neros Zeiten als Fackeln, als lebendige Fackeln abbrennen lassen? Oder haben selbst, als die Löwen in die Arena gelassen wurde, Lobpreislieder gesungen? Weil sie wussten, ihr Herr lebt. Beten heißt hören und antworten. Eine der letzten großen Erweckungen hat eine gewaltige Erkenntnis gehabt. Und zwar, sie haben erkannt, in der letzten Zeit oder in der Kirchengeschichte ist es zu sehr dazu gekommen, dass die Pastoren so zu Priestern geworden sind, die Verbindung zwischen Gott. Zu mir kommen öfters mal Menschen, ich meine, ich finde das nicht schlecht, wenn Menschen zu mir kommen und sagen, kannst du für mich beten? Aber manchmal denke ich, Mensch, du kannst doch auch beten. Ich habe nicht das Priesteramt hier als Pastor, dass ich den Zugang allein zu Gott gepachtet hätte, sondern Gott sagt, ich möchte mit dir persönlich einen Draht kriegen. Ich möchte mit dir persönlich reden. Und wenn du nicht weißt, wie du anfangen sollst, wie du Gottes Stimme hören sollst, dann fang ganz einfach an, indem du sagst, Gott, ich habe gehört, du willst mit mir reden. Ich möchte auch mit dir reden. Komm, sprich mit mir. Und Gott hat ganz unterschiedliche Wege, mit dir zu sprechen. Jemand hat mal einen ganz verrückten Weg gemacht. Der war, das ist in Nürnberg passiert, er war drogenabhängig lange Zeit und er hat auf der Straße einen Evangelisten getroffen, der gehört hat, der gesagt hat, Jesus lebt. Und der hat sich dann hingesetzt und hat gesagt, ich habe so viel Mist in meinem Leben erlebt. Ich kann nicht glauben, dass Jesus lebt. Und er hat Fenster und Türen zugemacht, in sein Zimmer gesetzt, eine Kerze in der Mitte auf den Tisch gestellt, die Kerze angezündet und hat gesagt, Gott, dieser Evangelist hat gesagt, dass du wirklich da bist. Ich möchte ja dran glauben, aber ich kann das nicht. Oh, komm, mach die Kerze aus, wenn du da bist. Und soll ich euch was sagen? Der Hammer ist in Nürnberg passiert, nicht irgendwo weit weg, nicht irgendwo in ferner Vergangenheit. Der Hammer ist, Gott hat die Kerze ausgemacht. Die Kerze ist einfach verloschen. Und der Kerl ist Christ geworden. Nicht, weil man ihm so toll das begründet hätte, sondern weil er dem lebendigen Gott begegnet ist. Jetzt lässt sich Gott nicht jedes Mal auf dieses Kerzenspielchen ein. Weil Gott sagt, ich schaue das Herz an. Und Gott hat denjenigen sein Herz angeschaut und hat gesehen, dass der sich wirklich danach sehnt, ihm zu begegnen. Und Gott hat auf eine Art und Weise zu ihm gesprochen, die er verstanden hat. Wenn du dich danach sehnst und sagst, ja, ich will wirklich wieder diesem Gott begegnen. Ich habe ihn schon so lange nicht mehr begegnet. Gott wird sich auf eine Art und Weise auf dich einlassen, dass du ihm wirklich begegnen kannst. Er hat so seine ganz eigenen Wege. Als ich gefragt habe, Gott, soll ich auf die Bibelschule gehen? Habe ich ihm gesagt, hey, ich brauche ein ganz deutliches Reden von dir. Und da habe ich eben keinen Pastor gefragt, sondern ich bin direkt zu meinem Herrn gegangen. Beten. Ich rede mit ihm, er antwortet mir. Und da habe ich zu ihm gesagt, Herr, wenn wir auf Fahrradtour sind, lass es regnen. Lass es nicht regnen, wenn wir an einem gewissen Ortsschild vorbeikommen. Und was soll ich sagen? Gott hat das mit dem Regen so gedeichselt, dass es hat den ganzen Tag auf der ganzen Tour geregnet, ohne Ende. Ich habe schon gedacht, also dort in Franken, wo ich es gemacht habe, wenn es sich erstmal eingeregnet hat, dann regnet es den restlichen Tag noch gar durch. Aber es hat geregnet und geregnet und ein paar Kilometer vor dem Ortsschild hört es mit einem Mal auf zu regnen. Warmer Wind setzt ein und bis wir am Ortsschild sind, war die Straße fast wieder trocken. Ich habe gesagt, cool, Herr. Ja, das war deutliches Reden. Gut, jetzt weiß ich, ich soll auf Bibelschule gehen. Ich glaube, dass Gott sich auf mehr einlässt, als wir ihm zutrauen. Auch wenn du in der Bibel liest, damit meine ich jetzt nicht dieses, ich mach mal die Augen zu und mach so, weil das kann schief gehen. Kann natürlich auch klappen. Aber es gibt so die nette Anekdote, wo jemand mal gemacht hat und dann gelesen hat, hä, was soll ich tun? Mach das und liest. Und er ging hin und erhängte sich. Das ist die Geschichte von Judas. Gesagt, oh, nee, das ist ja schrecklich. Schlägt zu, schlägt neu auf. Was steht da? Nun gehe und tu dasselbe. Oh, nein. Schlägt nochmal zu, nochmal neu auf. Herr! Und liest, na, was zögerst du noch? Gott schaut das Herz an. Gott kann durch seine Bibel, sein Wort reden. Es kann sein, dass du eine Geschichte liest, vielleicht die Ostergeschichte, und plötzlich merkst du, wie Gottes Geist über diese Bibel zu dir spricht, wie Gott selbst zu dir redet. Und Gott plötzlich sagt zu dir, ich bin für dich gestorben und auferstanden. Und du weißt, ohne dass es dir jemand bewiesen hat, du weißt plötzlich, dieser Gott ist jetzt da, hier in diesem Raum. Gott kann reden, traut's ihm zu. Egal wie viele Jahre du als Christ schon unterwegs bist oder ob es für dich neu ist, trau Gott zu, dass er mit dir reden kann. Das tut er nämlich wirklich. Also, lebe so, dass du erlebst, dass Jesus lebt. So zu leben heißt zu beten, mit ihm zu reden und seine Antwort zu bekommen. Das zweite ist, neben dem, dass du beten sollst, damit du mit dem Auferstandenen reden kannst, handle danach. Wie oft leben Christen, ich weiß nicht, ob du auch so lebst, wie oft leben Christen so, als ob es ihren Auferstandenen gar nicht gäbe? Überleg mal, meine Frau und ich waren letztens eine Woche in Urlaub auf einer Autobahn, gefährliche Situation gewesen. Plötzlich war wir waren ganz links auf der Fahrspur und die Fahrspur war durch eine Baustelle zu Ende und es kam zu einer gefährlichen Situation. Wie reagierst du in so einer Situation? Man könnte natürlich so reagieren oder man könnte sagen, oh Jesus! dieses Erschrecken, aber dann sich gleich auf Jesus ausrichten und Gott erhört in dieser Situation. Und wir sind heil aus dieser lebensgefährlichen Situation rausgekommen. Handle als Christ so, dass du mit dem Auferstandenen rechnest und du wirst erleben, dass er wirklich da ist. Damit meine ich jetzt nicht, dass du dich bewusst auf die linke Spur in eine lebensgefährliche Situation bringen sollst. Aber ich meine damit, wage mal den Schritt in eine Ungewissheit hinein. Wage mal den Schritt, etwas zu wagen. Ich denke so an Petrus, der mit den anderen Jüngern auf dem Boot, auf dem See war, Sturm, und Jesus war nicht bei ihnen, der war am Land zurückgeblieben, und dann kommt Jesus übers Wasser gelaufen. Mitten in den meterhohen Wellen sehen sie plötzlich Jesus auf sich zukommen. Und Petrus sieht ihn und sagt, Herr, wenn du es bist, dann sag mir, dass ich zu dir aufs Wasser kommen soll. Und Jesus sagt, komm. Und Petrus, er hätte sagen können, ja, naja, du hast zwar jetzt gesagt, ich soll kommen, aber das Wasser sieht doch etwas ohne Balken aus. Nein, er hat den Schritt über die Bordplanke gewagt. Also die Seitenbeplankung dieser Fischerboote war nicht sehr hoch. Da ist er drüber gestiegen in diese Wellen hinein, das ist ja auf und ab geschaukelt. Und dieser Schritt, diese Gewichtsverlagerung von dem Standbein innerhalb des Bootes rüber, und diese Gewichtsverlagerung auf das Standbein in dem Wasser, das war ein mutiger Schritt, finde ich. Das war ein Schritt. Manchmal kommen wir im Leben genau an Situationen, wo wir Mut brauchen. Und dann überleg dir, hast du einen Gott, der lebt? Wenn du einen Gott, der lebt hast, nämlich Jesus, der sagt, ich werde dich nicht verlassen, dann handle doch danach. Sei mutig. Lebe so, dass du erlebst, dass Jesus lebt. Vielleicht hast du dann hier eines Tages im Gottesdienst zu erzählen, Leute, ich hab was gewagt. Ich habe erkannt, da ist ein beruflicher Schritt für mich absolut dran. Und ich habe diesen Schritt gewagt, weil ich erkannt habe, der ist dran. Und weil ich damit rechne, dass Jesus mich nicht alleine lässt in diesem Schritt. Und du hast erlebt, wie der Auferstandene da ist in deinem Leben. Vielleicht hast du erlebt, dann plötzlich, wie er dich in einer finanziellen Situation durchgetragen hat. Vielleicht hast du erlebt, wie er dich aus einer Krankheit geholt hat. Wage doch, danach zu handeln, nach deinem Glauben. Ich glaube, das ist einer dieser Kernbereiche, warum wir so wenig von dem auferstandenen Jesus bei uns sehen. Weil wir zu wenig wagen, danach zu handeln. Hey, er ist da. Er lebt, er liebt dich. Und das ist wahr. Das ist doch so kostbar. Rede mit ihm, handle dementsprechend. Und das Dritte ist, diene ihm. Diene ihm. Zum Beispiel oder gerade in der Gemeinde. Bring dich ein. Gott hat dich mit Gaben gegeben. Gott hat dich mit Gaben ausgerüstet. Gott möchte durch dich die Gemeinde, zum Beispiel uns hier, die Gemeinde in Clausthal-Zellerfeld, möchte er durch deine Gaben aufbauen. Er möchte diese Gemeinde, seine Braut, stark und schön machen. Da steht nicht die Frage im Vordergrund, was bringt das mir? Sondern es steht die Frage im Vordergrund, glaubst du an einen auferstandenen Herrn, der sich in deinem Dienst verherrlichen will, der sagen will, hey, wenn du bereit bist, mit mir zusammen loszugehen und hier in der Gemeinde Kinderdienst zu machen, im Lobpreisteam mitzuspielen, zu putzen, in der Technik mitzuarbeiten, einen Kuchen zu backen, in der Jugendarbeit mitzuarbeiten, was meinst du, was du für eine neue Dimension deines auferstandenen Jesus entdecken wirst? Es ist eine Dimension, die, je weiter du dich da mit ihm begibst, desto spektakulärer wird sie. Ich finde, einer der genialsten, mit die genialsten Augenblicke in meinem Leben waren die Augenblicke, wo ich mit Jesus unterwegs war, wo ich ihm gedient habe. Ich glaube, die Geschichte mit der Schottland-Freizeit hatte ich hier schon mal erzählt, wo wir mit der Fähre übersetzen mussten nach England, um eine Schottland-Freizeit zu machen. Und in dem Auto, das war so ein Kleinbus, waren nur Jugendliche, die Jesus noch nicht gekannt haben, drin. Und ich habe dann erlebt, wie die Fähre, obwohl wir schon viel zu spät dran waren, die Fähre auf uns gewartet hat. Das machen Fähren normalerweise nicht, auf zwei verspätete einzelne Autos warten. Aber die Fähre hat auf uns gewartet. Und auf dieser Freizeit sind Jugendliche zum Glauben gekommen, weil sie erlebt haben, dass wir nicht von einer Glaubenstheorie sprechen, sondern weil wir von einem auferstandenen, von einem lebenden Gott sprechen. Ich habe als junger Christ mir einen Aufkleber auf mein Auto gemacht. Ich hatte so einen Golf 1 gefahren, der Spitze 120, 130 geschafft hat. Bergab habe ich sogar mal 140 geschafft, aber da hat das Auto schon fast zerlegt. So. Das war so Metallic Türkis war dieses Fahrzeug. Und hinten drauf habe ich einen Aufkleber gemacht, und zwar im Neonrot. Und da stand dann drauf auf diesen Aufkleber, wenn dein Gott tot ist, nimm doch meinen, Jesus lebt. Und das ist meine tiefe Lebensüberzeugung. Mir kann man meinen Glauben nicht ausreden, weil ich diesen auferstandenen Jesus begegnet bin in meinem Leben. Oh, ich sehne mich danach, dass dieser Raum hier voller Menschen ist, die sagen können, mir kann man meinen Glauben nicht ausreden, weil ich Jesus wirklich begegnet bin. Weil ich Jesus heute Morgen hier schon begegnet bin. Ich bin ihm gestern begegnet. Hey, ich lebe mit ihm. Ich erlebe, wie er meine Bete beantwortet. Ich erlebe, wie er mich in meinem Handeln, weil ich auf ihn vertraue, durchträgt. Ich erlebe, wie ich Spektakuläres mit ihm im Dienst erlebe. Lebe so, dass du erlebst, dass Jesus lebt. Hey, er ist auferstanden. Jesus lebt. Und er möchte mit uns Abenteuer erleben. Er möchte mit uns einen Weg gehen, der großartig ist. Und darum, lasst uns nochmal eine Zeit des Lobpreises haben. Lasst uns ihn anbeten. Lasst uns sagen, Jesus, du lebst. Das ist so großartig, dass du da bist. Das ist so großartig, dass ich dich kennen darf. Und wenn du diese Erfahrung nicht teilen kannst, dann nutze diese Zeit zu sagen, Jesus, ich habe gehört, dich gibt es. Dann nutze die Zeit, Kontakt mit ihm aufzunehmen. Und vielleicht redet er durch eines dieser Lieder, die gleich kommen werden, zu dir. Ich glaube daran, dass unser lebendiger Gott, der auferstandene Jesus, das, was wir an Ostern feiern, dass er heute Morgen hier ist, unsichtbar in diesem Raum, dass er durch unsere Reihen durchgeht und uns berühren möchte. Ja, ich lade euch ein, aufzustehen. Lasst uns zusammen Gott die Ehre geben. Er ist auferstanden, er lebt. Darum feiern wir Ostern. Amen.